Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eat Right, Not Left, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Good morning, meine lieben Schrittejäger und Freunde der Langlebigkeit. Heute gibt's, habt ihr bestimmt am Titel schon gesehen, Episode Nummer 3 von unserer Longevity-Serie. Ich starte mal mit einer kurzen Zusammenfassung von Folge 1 und Folge 2. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch das aber unbedingt. Ihr könnt es auch, müsst es nicht unbedingt in der Reihenfolge hören, aber unbedingt alle Folgen dazu anhören. Das sind, finde ich, mit die wichtigsten Folgen, die ich wahrscheinlich jemals gemacht habe oder die, ja, empfehle ich wirklich jedem. Könnt ihr auch gern weiterleiten an alle, wo ihr denkt, Mensch, das könnte irgendwie passen. Ich beschäftige mich in letzter Zeit richtig, richtig viel mit dem Thema Langlebigkeit und in Folge 1 sind wir mal auf die ganzen Basics eingegangen, haben uns allgemein so ein bisschen den Wissensstand angeschaut und das, was am interessantesten aus dieser Folge mitzunehmen ist, ist, dass wir bezüglich eines langen und gesunden Lebens sehr viel selber in der Hand haben. Also es sind nur 20% von dem, wie es uns im Alltag geht, sind genetisch bedingt und 80%, das heißt wirklich die absolute Mehrheit, haben wir selber in der Hand durch unseren Lifestyle. Und in Folge 2 ging es dann konkret mal um diesen Lifestyle und wir haben uns die Ernährung angeschaut und wie die unsere Lebensdauer beeinflussen kann. Danke übrigens auch für euer ganzes Feedback zu den Longevity-Folgen, weil die sind nämlich echt aufwendig im Recherchieren und deswegen freut mich das auch sehr, 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 dass ich euch damit auch catchen kann, dass ihr das auch interessant findet und vor allem, dass ich schon die ersten Fotos und Nachrichten von euch bekomme, wie ihr die ersten Dinge schon umgesetzt habt. Ja, und heute geht es um einen dritten riesigen Bereich, mit dem wir wirklich sehr, sehr, sehr viel beeinflussen können. Heute geht es um Sport und Bewegung. Und das ist schon mal direkt das erste Learning, dass wir das beides getrennt betrachten. Weil ich kriege nämlich ganz oft die Frage, wenn ich Schritte sammeln zeige, ist ja ganz oft bei mir in der Insta-Story, ob ich das eigentlich auch zum Sport mit dazu zähle. Und da kann ich ganz klar sagen, nein. Also ihr wisst, ich liebe Schritte sammeln, Schritte. Ich sage das immer wieder, spazieren ist wichtig. Ich bin der größte Schrittejäger und Schrittesammel-Promoter, den es gibt, glaube ich. Aber Schritte sind eines beim besten Willen nicht Sport. Also Spaziergang baut dir keine Muskeln auf, bringt deinen Puls nicht in die Höhe. Also wenn du jetzt ganz normal spazieren gehst, ist ja quasi 0,0 anstrengend, kannst du den ganzen Tag vielleicht machen, ist mit Sport überhaupt nicht zu vergleichen. Und deswegen haben wir hier zwei Bereiche, über die wir heute sprechen und positiv zwei Bereiche, über die wir wieder die Langlebigkeit beeinflussen können. Das ist natürlich einerseits geil. Also, starten wir mal mit Sport. Und du hast auch am Ende der Folge auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, mit welchem Sport und ja, wie viel Sport pro Woche da denn ideal ist, damit man die Langlebigkeit gut pushen kann, bis ins hohe Alter. Also start mal direkt mal rein mit Sport. Kommen wir erstmal zu den Hard Facts. Wenn man eine Person nimmt, die 3 Stunden Sport macht pro Woche und die mit einer Person vergleicht, die das nicht macht, also gar keinen Sport, dann hat die Person, die keinen Sport macht, ein 15% höheres Risiko zu sterben. Boah, krass, oder? Das klingt irgendwie so, boah, das darf man gar nicht sagen, aber ja, die Aussage stammt natürlich nicht von mir, sondern die stammt von einer Langlebigkeits-Ikone aus den USA, Dr. Peter Attia heißt der. Ich verlinke das auch alles wieder in den Quellen. Und auch der Dr. David Sinclair, über den wir auch schon in den letzten Folgen immer wieder gesprochen haben, der spricht ganz klar davon, dass Sport Krankheiten verlangsamen kann, beziehungsweise halt 23% aller zum Beispiel Krebsarten vorbeugen kann. Und bei Herz-Kreislauf-Krankheiten ist es sogar noch höher, da sind es 30%, die verhindert werden können dadurch, dass man Sport macht. Also das ist sehr, sehr, sehr krass. Und generell spricht er davon, dass man die Geschwindigkeit, wie man altert, durch Sport um 27% vermindern kann, verringern kann. Und das ist halt schon krass. Da wird man als Langlebigkeitsfan natürlich hellhörig. So, das war es jetzt erstmal mit den Prozentzahlen und Namen, die hier gedroppt werden. Ich versuche das Ganze ja immer sehr praktisch zu machen, dass man das auch umsetzen kann in seinem Alltag und gebe euch auch immer Beispiele von mir. Wer sich damit näher befassen will, wer sich diese ganzen Podcasts noch anhören möchte und da auch mal ein bisschen mehr in die Wissenschaft noch deepdiven möchte, wie gesagt, die Quellen sind verlinkt. Unser biologisches Alter wird durch Sport zurückgesetzt. Das könnt ihr euch mal mit drei Ausrufezeichen direkt mal merken. Finde ich, ist eigentlich der Beleg, dass wir schon irgendwie verpflichtet sind, in irgendeiner Art und Weise Sport zu machen. Zumindest, wenn man sagt, okay, ich würde gern ein bisschen länger und ich würde auch ein bisschen gesünder gern leben wollen. Und das ist eigentlich auch schon direkt das Argument für alle, die immer auf einer Suche sind nach einer Lösung ohne Sport. Also abnehmen ohne Sport, das ist ein Riesending. Das werde ich so oft gefragt und ich bin ja quasi auch jemand, der immer auf die Schritte quasi geht, weil die so unbekannt sind, weil das nicht so propagiert wird und dass man Sport machen sollte, das hat man schon mal gehört, aber das mit den Schritten fällt einfach immer ein bisschen hinten runter. Klar, du kannst abnehmen ohne Sport, du kannst auch das alles nur über Schritte und Ernährung regeln und Sport ist jetzt auch nicht das Ding für den Kalorienverbrauch. Aber man kann auch ganz klar sagen, keinen Sport zu machen ist einfach ungesund und hat früher oder später im Leben negative Konsequenzen. Auch wenn sich das blöd anhört und auch wenn man das am liebsten nicht so hätte, aber es ist so. Und klar, es ist auch so, je jünger du bist, umso weniger merkt man jetzt eigentlich die Auswirkungen, die Sport hat. Man merkt es auf der optischen Seite, klar. Ich würde auch sagen, man kann das wahrscheinlich so unterschreiben, dass Menschen, die sportlich sind, die Sport machen, dass die auch immer besser aussehen als Menschen, die jetzt keinen Sport machen. Beziehungsweise, sagen wir es mal so, ein Mensch, der super aussieht, aber gar keinen Sport macht, würde vielleicht noch ein bisschen besser aussehen, wenn er anfängt, Sport zu machen. Und das hat jetzt gar nichts mit irgendwelchen Schönheitsbildern und jeder muss ja so durchtrainiert sein von den Medien, sondern es ist wahrscheinlich ja ganz einfach natürlich, dass wir jetzt einen starken, fitten, gesunden Körper mit einer schönen, aufrechten Haltung als schöner oder attraktiver wahrnehmen. Und deswegen finde ich gerade, dass das überhaupt nichts Schlechtes ist, wenn du dich als junger Mensch davon motivieren lässt, einen optisches Ziel zu erreichen. Also wenn dich das dazu motiviert, Sport zu machen, ja, why not? Also wenn jemand, klar, wenn du 20 bist, dann findest du das halt jetzt nicht so interessant, dass du sagst, Mensch, ich muss jetzt mal ins Gym, weil wenn ich jetzt 80 bin, dann falle ich mal hin und dann, ja, schützen mich da die Muskeln dann davor. Weiß ich jetzt nicht. Hätte mich mit 20 nicht unbedingt gecatcht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber gut, jetzt bin ich ja. Ich bin jetzt keine 20 mehr. Und ich sag's euch ganz ehrlich, der Gesundheitsaspekt, der wird mir immer mehr bewusst. Beziehungsweise ich finde den jetzt auch irgendwie interessanter als früher, weil ich in meinem Umfeld, also ich bin 35, habe ich auch schon öfters mal gesagt, ich sehe das schon ab und an, wie es bei Gleichaltrigen teilweise ist oder wie die schon jetzt irgendwie so Alterserscheinungen haben oder wie die sich auch ja teilweise älter verhalten. Und bei mir zum Beispiel ist es überhaupt nicht so, was mir zeigt, dass ich durch meinen Lebensstil jetzt schon einen Vorteil habe, der sich ja immer jetzt ab jetzt noch weiter ausbauen wird. Und was ich da direkt auch mal sagen kann, das hört man so oft und ich habe das auch ein bisschen so als Glaubenssatz in meinem Kopf verankert und wurde dann immer wieder überrascht, dass es bei mir nicht so ist. Ab 30 geht's bergab. Das ist doch sowas, das hört man immer. Ab 30 wird es nur noch schlechter, da tut der Rücken weh, da was weiß ich, da fangen die Wehwehchen an. Und ich sag's euch, Leute, das ist einfach Bullshit. Klar, wenn du jetzt gar nichts machst, wenn du dein ganzes Leben lang komplett inaktiv und unsportlich bist oder gar nicht irgendwie darauf achtest, dann kann das schon sein, dass man da mit 30 die ersten, ja, Sachen einem auffallen, aber man kann das auch vermeiden. Also wenn man sich ein bisschen anstrengt oder wenn man einfach ein bisschen einen gesunden Lebensstil führt, dann sage ich auf jeden Fall, geht es weit über 30 hinaus. Also bei mir zum Beispiel ist es nicht so und es ist ja auch, weiß ich nicht, ich kriege da immer so richtiges Beklemmungsgefühl, wenn ich höre, dass das Leute sagen, Ich stehe früh nicht aus dem Bett auf und sage, oh Gott, heute tut mir aber wieder alles weh und mein Rücken. Und klar, also man hat schon mal was, aber was einen dann vielleicht auch länger beschäftigt. Ich hatte ja zum Beispiel letztes Jahr, ist übrigens komplett weg, das mit meiner Schulter, vielleicht erinnert ihr euch da noch dran, da habe ich im Gym halt irgendwie mal falsch trainiert oder mir irgendwie so eine Disbalance antrainiert oder was, ist jetzt aber auch weg. Ich hatte aber auch mit 20 mal was über eine längere Zeit und ich kann bei mir zum Beispiel überhaupt nicht feststellen, dass mein Körper sich von seiner Leistungsfähigkeit oder von dem, wie ich mich in meinem Körper fühle, dass sich da was verschlechtert hat oder dass ich da durchs Alter jetzt irgendwie was merke. Also null. Optisch sieht es anders aus. Dazu kommen wir aber auch nochmal in einer separaten Folge. Und was man dagegen auch machen kann. Spoiler, direkt schon mal, da kannst du so einiges machen. Das Einzige zum Beispiel, was ich merke, das wird dir vielleicht auch so gehen, wenn man mal was getrunken hat. Also früher war ich schon öfters feiern und so. Oder regelmäßig. Und jetzt mittlerweile, wenn ich merke, boah, da habe ich mal so einen drauf gemacht, puh, also wenn ich verkatert bin, ach du Scheiße, es dauert bei mir wirklich so 1 bis 2 Tage, seit ich, ja gut, das war vielleicht auch schon mit 28 so, also es ist ja auch nicht so, dass mit 30 jetzt irgendwie so eine magische Zahl wäre und ab da ist alles Scheiße, kann ich direkt auch schon mal sagen. Mit 30 ist mein Leben eigentlich erst so richtig losgegangen, weil ich mich da selbstständig gemacht habe und mich dann nochmal ganz anders ja, entwickelt habe, sage ich mal. Also da lasst euch da auch nicht immer so eine Angst machen. Ja, wie gesagt, also ich merke von meinem Körper her jetzt gar nichts. Im Gegenteil, ich würde wahrscheinlich sogar sagen, dass ich teilweise fitter bin. Ich war aber auch, und das zahlt wieder darauf ein, ich war mein ganzes Leben lang aktiv. Also ich war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie als Kind in zig Sportvereinen war und da beim, was weiß ich, was Kinder alles so machen, Volleyball, Handball und Ding. Ich habe aber immer viel, also ich komme ja vom Land, aus dem Dorf. Ich bin zum Beispiel immer viel Fahrrad gefahren. Wenn ich meine Freundin besuchen wollte, bin ich immer einfach 6 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Wir waren ewig im Schwimmbad. Wir haben den ganzen Sommer im Schwimmbad verbracht und habe mir dann irgendwann als Kind, was weiß ich, so mit 12, 13, da gab es noch kein YouTube oder was, habe ich mir dann daheim auch Workouts überlegt und so Homeworkouts gemacht und habe dann später, was weiß ich, wie alt war ich da, habe ich den Thomas so grob, naja, da kannte ich den schon ein bisschen länger. Irgendwann hat er mich ja dann so mit ins Gym quasi genommen, der hat es schon länger gemacht. Sagen wir mal, ich war vielleicht 25, habe ich dann mit Krafttraining angefangen. Und ich glaube, gerade das Krafttraining und das Muskeln aufbauen, gerade das hilft schon sehr. Also davon bin ich wirklich überzeugt. Und das sehe ich auch zum Beispiel, wenn ich mir den Thomas anschaue. Der ist ja noch ein paar Jährchen älter als ich. Und der ist einfach, ja, gerade wenn ich den auch wieder mit anderen Männern in dem Alter vergleiche, der, keine Ahnung, der sieht einfach, finde ich, ganz anders aus. Oder steht so ganz anders da. Oder ist halt einfach muskulös. Und ich finde, dass merkt man, das ist einfach ein Unterschied, ob jemand Muskeln aufgebaut hat oder ob jemand wirklich so ein Büromensch ist, der halt quasi sich überhaupt nicht irgendwie mal körperlich fordert. Also nimm direkt schon mal hier mal mit. Das Wichtigste in diesem Bereich ist Move. Mach irgendeinen Sport. Und da ist es schon mal ganz klar belegt, dass es erstmal egal ist, was du machst. Also irgendeinen Sport zu machen ist immer, immer besser als keinen Sport zu machen. Und da kriege ich auch oft die Frage, ey Steph, sag mal, was sagst denn du? Ich mache jetzt zweimal pro Woche so ein YouTube-Home-Workout. Ich frage mich, ob das überhaupt was bringt. Also erstens mal immer, wenn man sich selber so fragt, bringt das eigentlich was, was ich da mache, wenn man eine sportliche Aktivität macht, eigentlich, wenn das anstrengend ist, dann merkt man schon, dass das was bringt. Und wenn das wirklich so ist, weiß nicht, da könnte ich eigentlich im Vergleich auch gar nichts machen, würde ich mir vielleicht mal ein anderes Workout suchen. Aber jetzt mal generell gesprochen, man macht zweimal pro Woche ein forderndes 20 Minuten Homeworkout. Aus Langlebigkeitssicht und aus Gesundheitssicht bringt es auf jeden Fall was. Und es ist so viel besser, als nichts zu machen. Und das ist, finde ich, eigentlich schon mal, gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, Mensch, okay, 15 Minuten oder 10 Minuten am Tag sind schon mal auf jeden Fall besser, als wenn ich überhaupt nichts mache. Und selbst 15 Minuten in der Woche sind besser, als wenn ich gar nichts machen würde. Jetzt ist interessant, wo ist denn da jetzt der Sweet Spot? Ich habe es ja direkt am Anfang schon mal gesagt, als ich auf den Sport eingeleitet habe, da haben wir ja schon gehört, 3 Stunden pro Woche senkt das Sterblichkeitsrisiko um 15%. Und laut diesem Dr. Peter Attia, der sagt eben, wenn du den Sport erhöhst, dann kannst du diese Prozentzahl auch erhöhen. Und das größte Potenzial, sagt er, liegt bei 8 bis 10 Stunden Sport pro Woche. Und das ist natürlich jetzt schon krass, da würde ich wahrscheinlich sagen, klar, es gibt Leute, die das schaffen, auch ganz normale Leute, die jetzt keine Leistungssportler sind oder das beruflich machen. Es gibt ja einfach sehr sportliche Menschen, die dann halt irgendwie dreimal pro Woche beim Fußballtraining sind, dann gehen sie noch ins Gym und dann haben sie noch da irgendwie, was weiß ich, Badminton-Training oder was. Das gibt's, aber ich schafft es auch nicht annähernd 8 bis 10 Stunden Sport in der Woche. Aber nur mal, dass ihr es mal gehört habt, man kann da auf jeden Fall auch noch höher gehen. Was wichtig ist, wenn du ja, den Sport oder die Vorteile, die der Sport hat, auch optimal ausnutzen willst, dann solltest du auf jeden Fall eine Mischung machen aus verschiedenen Sportarten bzw. Belastungsarten. Also man sollte zum Beispiel auf jeden Fall irgendeine Art von Krafttraining machen, ob das jetzt im Gym ist oder keine Ahnung, irgendwie CrossFit, was auch immer. Also auf jeden Fall was, was Muskeln aufbaut, weil das eben gerade im Alter ist es ein riesiges Problem, dass Leute hinfallen und sich dann was brechen. Und ja, zum Beispiel bei meiner Oma auch so. Gut, die war zu dem Zeitpunkt, als es ihr passiert ist, war sie 93. Klar ist die jetzt kein Muskelpaket und die hat auch in ihrem Leben natürlich keinen Kraftsport gemacht, hat sich aber trotzdem relativ schnell davon wieder erholt, wo ich mir auch gedacht habe, krass, Oma, ey, die war dann irgendwie nach ein paar Wochen ist sie schon wieder rumgelaufen und jetzt ist sie ja sehr, sehr, sehr aktiv mit ihrem Wägelchen, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ich kann sie jetzt immer besuchen im Altenheim. Aber ja, das ist ein riesiges Problem, dass Leute dann im Alter hinfallen, denen was bricht und die quasi leider nie wieder sich aufrappeln können oder halt dann daran, dass oft die Ursache ist, dass sie aus dem Krankenhaus vielleicht gar nicht mehr rauskommen. Und es ist auch so, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein, ab 35 hört man das manchmal, ob das jetzt wirklich genau das Alter ist, weiß ich nicht, dass man ab da jedes Jahr quasi Muskeln abbaut, wenn wir dem nicht entgegenwirken. Also das heißt, Krafttraining ist wirklich eigentlich ein Muss, also dass man irgendwie dafür sorgt, dass man seine Muskeln beansprucht, dass man da eben im Alter auch vor sowas geschützt ist. Und dann ist es eben auch noch wichtig, dass man irgendeine Form von Cardio macht. Also diese Experten empfehlen eben, dass man Zone 2 und Zone 5 Cardio, also das bedeutet immer, in welcher Range sich der Puls da eben gerade befindet. Du kannst ja zum Beispiel Cardio machen, wo du dich noch locker unterhalten kannst. Und du kannst aber auch Cardio machen, wo du dich überhaupt nicht mehr unterhalten kannst oder wirklich froh bist, wenn die eine Minute quasi vorbei ist, also so richtiges High-Intensity-Training, und dass man das auf jeden Fall verbindet. Und man sollte auch versuchen, Stabilität zum Beispiel zu trainieren, wo ich jetzt wieder meine, also ich mache das jetzt nicht separat, ich meine aber auch, dass Stabilität ganz oft beim Krafttraining auch eigentlich mit dabei ist. Zum Beispiel, wenn man so einbeinige Ausfallschritte oder sowas macht, da ist es ja schon oft ein bisschen, dass man was ausbalancieren muss. Aber ja, auf jeden Fall eine Mischung aus diesen vier Bereichen. Und es ist auch immer so, dass man einfach versuchen sollte, so seine Atem- und Pulsschlag, dass das einfach ein bisschen hoch geht, dass man den Körper so einmal so richtig durchspült, sage ich mal. Auch wenn sich das nicht unbedingt gut anfühlt, weil ja, wenn man jetzt so voll außer Atem ist und oh Gott, dann ist es jetzt nichts, wo man denkt, geil. Aber das ist schon dieses Motto, what doesn't kill you, makes you stronger. Also man soll schon immer mal so ein bisschen den Körper richtig fordern, richtig an die Grenzen bringen. Und dann wird im Körper einfach richtig viel aktiviert. Dann gehen Prozesse los, die gut für uns sind und die gut für unsere Langlebigkeit sind. So. Wie mache ich das Ganze jetzt? Also mich persönlich hat das Ganze mit diesen 3 Stunden gecatcht und ich habe dann mal gedacht, okay, jetzt schaue ich mal, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden habe ich denn gerade so sportliche Aktivität pro Woche. Es ist auch grundsätzlich immer so, ich habe nicht jede Woche gleich. Also ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, da war ich wirklich top übermotiviert, da war ich 5-mal die Woche im Gym für, was weiß ich, eine Stunde jeweils, habe noch Cardio mit eingebaut. Da bin ich gerade weit davon entfernt, sage ich mal. Ich, ja, es ist aber auch, was man auch wissen kann, es muss nicht immer alles gleich sein. Also es geht über die Dauer, über die Consistency, über die Beständigkeit, wie alles im Leben. Das bringt nichts, wenn du das 1, 2 Monate mal durchziehst, sondern du musst es über Jahre eigentlich machen. Und deswegen muss man sich da was suchen, was man möglichst lang durchziehen kann oder so ein Minimum, was man eigentlich versucht, jede Woche irgendwie durchzupeitschen oder einfach abzuarbeiten. Und klar, wenn man dann aber mal so übermotivierte Wochen hat, dann ist es ja geil, dann nimmt man das noch extra mit. Aber man weiß ja eigentlich dann auch schon, okay, wenn ich jetzt mal wirklich eine schlechte Woche habe oder vielleicht auch nur mal eine halbe Stunde im Gym war, hat auch schon was gebracht. Und das ist, finde ich, irgendwie ein cooler Ansatz. Also da braucht man sich dann auch nicht schlecht fühlen, sondern man weiß, hey, das ist immer noch besser, als wenn ich gar nichts gemacht habe. Also ich habe den geilsten Tipp für euch dabei. Schnappt euch euer Handy, oder mich hat es zumindest richtig motiviert. Ich fand es cool, das so zu machen, habe mir auf meinem Handy-Timer einfach 3 Stunden eingestellt. Und ich habe dann einfach mal geguckt, okay, sobald ich im Gym war, habe ich auf, dass der Timer eben quasi runterzählt. Und sobald ich fertig mit meinem Training war, habe ich den ausgestellt. Habe dann auch in der Woche noch, oder die letzten paar Wochen jetzt immer geguckt, dass ich einmal zum Jumping-Fitness gehe, also das auf dem Trampolin. Weil ich eben auch eine Mischung wollte aus Krafttraining, aus Cardio, und habe dann jetzt da quasi immer meine 3 Stunden die letzten Wochen runterzählen lassen, habe das dann auch immer auf meinem Homescreen quasi gesehen, die ganze Woche über, wie viel Zeit ist noch übrig, wie viel muss ich noch machen. Und ich bin mir voll sicher, dass ich so besser dran geblieben bin. Also wenn ich das nicht gesehen hätte oder so, okay, ich muss noch 1 Stunde, da geht man dann halt vielleicht mal eher, weil man auch denkt, okay, ich kann das irgendwie schaffen, ist jetzt kein großes, unschaffbares Ziel. Ja, und mich hat es motiviert, so diese 3 Stunden, dieses Pensum, dieses Konto quasi zu haben, daran quasi dann zu arbeiten die Woche über, dass ich das reinbekomme. Und was soll ich sagen, ich habe es in einer Woche, wo ich gewusst habe, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich überhaupt nicht zum Sport gegangen. Da kam das Kochbuch ja wieder neu raus. Und das ist bei mir einfach immer das Erste, was runterfällt. Wenn ich viel zu tun habe, dann sage ich, okay, zum Sport kann ich dann auch wann anders mal wieder gehen. Aber durch diese Timer-Methode habe ich es in der Woche dann auch geschafft, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich versuche das jetzt mal durchzuziehen. Weil gerade eigentlich in stressigen Phasen ist es ja wichtig, da einen Ausgleich zu bekommen, weil man ja vielleicht schon durch den ganzen Stress oder durch das Adrenalin oder Cortisol, was auch immer da ausgeschüttet wird, weil man da vielleicht auch schon ein bisschen an einem anderen Limit ist und dass man da durch den Sport eben einen Ausgleich schaffen kann. Und das habe ich schon gemerkt, dass mir das auch in der Zeit geholfen hat. Und und wenn ich jetzt regelmäßig immer 3 Stunden pro Woche schafft, dann werde ich mich da steigern. Also dann werde ich mein Ziel hochsetzen auf 4 oder 5 und mich da versuchen, ja, stundenmäßig noch ein bisschen hochzuschrauben, weil gerade wenn ich versuche ja immer, mir auch hohe Ziele zu setzen, weil ich möchte das nicht oder mich motiviert es nicht, wenn ich ein niedriges Ziel habe, was ich immer schaffe. Weiß nicht, das ist für mich dann irgendwann witzlos. Also ich mag lieber so ein hohes Ziel, was ich dann fast nur erreiche oder was ich vielleicht auch häufig nicht erreiche, als ja ein niedriges Ziel, wo ich dann immer sage, ach toll, jetzt habe ich das schon wieder geschafft und das hat mich überhaupt nicht angestrengt. Wie kann man jetzt überprüfen, wo man fitnesstechnisch steht? Fand ich auch interessant, habe ich dann direkt auch mal gemacht, und zwar am Ruhepuls. Da kann man einerseits Fitness-Tracker, wenn ihr einen habt. Ich weiß nicht, der Thomas hat sich irgendwann mal so ein Blutdruckgerät gekauft. Ich weiß gar nicht, was er sich dabei gedacht hat. Jedenfalls kann man das auch dabei machen. Also das ist wirklich so eins wie beim Arzt. Das habe ich dann damit direkt mal gemessen. Aber man kann es natürlich auch einfach mit der Hand messen, seinen Puls, indem man es einfach zählt. Und der Dr. David Sinclair, der hat eben in seinem Podcast gesagt, dass er einen Ruhepuls von unter 50 anpeilt. Und da habe ich mir natürlich gleich mal gedacht, okay, das schaue ich mir jetzt gleich mal an, wie das bei mir ausschaut. Und ich war dann bei 63 und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich bin ja viel jünger als der, was ist da los? Aber habe dann direkt gegoogelt. Bei Frauen scheint es ein bisschen zu anders zu sein, weil Frauenherzen sind ja ein bisschen kleiner und schlagen dementsprechend auch mehr. Und da scheint ein Ruhepuls zwischen 60 und 70 gut zu sein. Ich bin jetzt aber auch nicht komplett eingelesen. Ich werde das mal weiter beobachten. Am besten, wenn ihr das messen wollt, macht es direkt morgens nach dem Aufstehen, wenn ihr noch keinen Puls habt, also wenn ihr noch ruhig seid, wenn euch noch nichts gestresst habt, weil so kann man das natürlich am besten messen. Und also Sport ist einfach was, wie man es eben schaffen kann. Es ist quasi so, dass während dem Sport, da bringt man den Puls ja richtig in die Höhe. Also da schlägt das Herz ja teilweise richtig, richtig krass schnell, dass man das auch voll spürt. Aber dadurch schafft man eben, durch diese kurze Zeit, wo das Herz quasi so richtig am Limit ist, schafft man es dann in dem restlichen Tag, dass das langsamer schlägt. Also und das möchte man eben quasi erreichen. Also schaut euch das auf jeden Fall auch mal an. Ich werde es bei mir jetzt auch beobachten. Ja, wie ist es denn jetzt mit dem Sport? Steph, jetzt soll ich 3 Stunden mindestens pro Woche mal Sport machen. Sport ist eine Routine, es ist eine Gewohnheit und wir als Schrittejäger, wir wissen ja ganz genau, wie man Routinen und Gewohnheiten etablieren kann. Mit Mikroentscheidungen, ne? Das Wichtigste ist, habe ich ja schon gesagt, das Wichtigste ist erstmal, macht irgendwas. Startet irgendwo, startet irgendwie. Alles ist besser als nichts, jede Minute ist besser als keine. Und das, finde ich, ist schon mal ein empowerndes Gefühl. Und dann kannst du ja auch versuchen, einfach deinen Alltag mit Mikroentscheidungen ein bisschen zu optimieren hin zu mehr Sport. Also mach es dir so einfach wie möglich. Pack deine Sportsachen ein, zieh sie vielleicht direkt sogar schon auf die Arbeit an. Kann man ja teilweise mit Leggings und so auch schon richtig gut machen, gerade im Sommer, der jetzt kommt. Such dir ein Gym, was direkt bei dir in der Nähe ist. Also wenn Ich bin in 2 Gyms angemeldet. Das eine, da gehe ich quasi nie rein, weil es einfach zu weit weg ist. Und es ist 1000-mal besser, aber das kleine Dorfgym, das direkt bei mir um die Ecke ist, ist für mich 1000-mal besser, weil ich da halt auch wirklich hingehe. Also da kann man einiges rausholen. Ich muss aber auch sagen, bei mir geht es auch immer so. Sport ist einerseits, ja, ich mag das, ich gehe dahin, ich mag das, wie man sich danach fühlt, aber da muss ich mich auch immer wieder dazu pushen. Also es ist nicht so, dass ich wirklich wahnsinnig gern Sport mache. Also da würde ich jetzt lügen. Klar, wenn das jetzt irgendwas ist, was einfach Spaß macht, irgendwie so Badminton spielen mit Kumpels oder so, das macht Bock. Oder Volleyball im Sommer. Sowas schon, aber das Gym, weiß ich nicht, ist jetzt nichts, wo ich sage, das excited mich jetzt so, dass ich mich da den ganzen Tag drauf freue. Also es ist schon oft so, dass ich sage, oh Gott, soll ich heute noch gehen oder gehe ich lieber morgen? Aber ich finde, nach diesem ganzen Topic jetzt hat man wirklich keine Ausrede mehr, dass man gar keinen Sport macht, haben wir ja am Anfang schon gesagt. Also wenn man wirklich für ein langes, gesundes Leben sorgen will, gerade auch im Alter, sollte man auf jeden Fall schauen, dass man eine Art von Sport macht. Und was auch ganz wichtig ist, ist jetzt auch nie zu spät, damit anzufangen. Also klar ist es ideal, wenn du von klein auf immer schon irgendwie motiviert worden bist, zum Sport zu gehen oder irgendwie da gefördert worden bist von deinen Eltern oder so. Aber auch wenn du jetzt den Podcast gerade hörst und du bist jetzt 50 oder 60, du kannst immer noch mit Sport anfangen. Also das ist überhaupt kein Problem und es wird dir auch immer noch Vorteile bringen. Und auch, ja, also egal zu welchem Zeitpunkt du den Podcast gerade hörst, wenn du jetzt 20 bist, herzlichen Glückwunsch, geil, du kannst jetzt richtig noch was reißen. Aber es gilt für jedes Alter, du kannst immer starten. Kommen wir zu unserem nächsten Bereich, damit kannst du auch immer starten. Und ich bin mir ganz sicher, dass hier viele im Podcast oder die meisten im Podcast schon richtig, richtig gut dabei sind. Hard Facts von Anfang an wieder: Gehen, also spazieren, beugt Todesursache Nummer 1 in Deutschland vor. Ist übrigens richtig interessant. Deutschland ist bezüglich der durchschnittlichen Lebenserwartung auf den hinteren Plätzen in Europa. Und das könnte man aber easy ändern, weil die Hauptursache, also wieso Leute nicht so alt werden, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und jetzt ratet mal, was das Risiko dieser Krankheiten um, Achtung, 70% senken kann. Richtig, 10.000 Schritte am Tag. Wer 10.000 Schritte am Tag geht, senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 70%. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was ist das jetzt überhaupt, Herz-Kreislauf? Ja, keine Ahnung, was gehört da alles dazu? Das ist sowas wie Herzinfarkt, Schlaganfall. Also 10.000 Schritte am Tag verlängern tatsächlich dein Leben und sind somit wirksamer als jedes Medikament. Und da muss ich wirklich sagen, ey, da gibt es auch keine Ausrede mehr, das nicht zu machen. Wobei auch, muss ich wirklich sagen, 10.000 Schritte, finde ich, sind im Alltag unterzubringen. Also wenn man sich das nochmal auf der Zunge so zergehen lässt, es sind 1,5 Stunden am Tag, die man im Gehen verbringt. Das ist wirklich nicht viel. Und klar, ich weiß, dann kommt immer, aber die Arbeit, aber ich habe Kinder und der Chef. Meint ihr nicht, dass die Kinder sich freuen oder ausrasten, wenn man noch sehr lange sehr fit ist? Und ganz ehrlich, die Arbeit und der Chef, ich weiß nicht, für mich zählt es nicht, weil denen ist es am Ende des Tages scheißegal. Wenn ihr irgendwann euer Leben dort abgesessen habt, in die Rente geht, ich weiß, es klingt scheiße und das ist es auch scheiße, aber das dankt euch am Ende keiner, dass man jetzt seine Gesundheit dafür geopfert hat. Und weiß nicht, das kann man, finde ich, nicht vorschieben, um sich selber zu kümmern. Und wenn du wirklich sagst, Mensch, das geht bei mir gar nicht, ich sitze am Tag 4 Stunden im Zug, meine Arbeit ist so weit weg, dann ist vielleicht der Zeitpunkt, an den Umständen was zu ändern. Also vielleicht müsste man dann umziehen, dass man eben diesen Zugfahrt nimmer hat oder vielleicht einen anderen Job. Was man aber auch direkt sagen kann, es müssen auch nicht die 10.000 Schritte sein, aber ich sag mal, dass die allermeisten Leute, die wirklich einen sehr inaktiven Lebensstil haben, wahrscheinlich am Tag 1.000, 2.000 Schritte haben. Und wenn die das schon mal verdoppeln, geil, wenn die das verdreifachen können auf 6.000 Schritte, geil. Du hast auch schon einen 50-prozentigen Effekt, wenn du nur bei 4.000 bis 6.000 Schritten bist. Das muss man mal dazu sagen. Und das ist wirklich was, was man easy schaffen kann. Also da muss man sich eigentlich nicht groß dafür anstrengen. Und das schafft man auch, ja, was ist das, eine halbe, dreiviertel Stunde dann am Tag. Also das kriegt man wirklich unter. Gerade hinter diesem Hintergrund, dass es dann wirklich das Leben verlängern kann, dass Schritte sammeln und Alltagsbewegung nochmal extrem viel Kalorien verbraucht, dass man dadurch wieder besser aussieht, das wollen wir jetzt auch mal nicht außer Acht lassen, aber das haben wir ja hier im Podcast oder generell auch schon oft besprochen. Und das ist was, finde ich, was auch eigentlich geil ist, weil wisst ihr, wir machen ja ganz oft dieses Schritte sammeln, Alltagsbewegung aus dem Kalorienverbrauch und Abnehmen-Hintergrund. Und ich finde, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das die Motivation ist. Weil was glaubst du, wie geil das ist, wenn du in jungen Jahren dir schon so eine lebensverändernde Gewohnheit aneignen kannst? Und was glaubst du, wie viele Leute irgendwann mit einer Diagnose dastehen und vom Arzt gesagt bekommen, ey, jetzt ist 5 vor 12, jetzt wird wirklich mal Zeit für Bewegung. Und dann müssen die irgendwie schauen, dass die aus einer Krankheit raus mehr Alltagsbewegung einbauen. Und das ist halt einfach eine Position, die ist einfach nicht so luxuriös, wie wir sie jetzt zum Beispiel haben. Wir haben dann einen ganz anderen Ausgangspunkt. Und deswegen finde ich es ja so gut, dass wir da gleichzeitig, dass wir eigentlich sagen, okay, wir wollen eigentlich nur ein bisschen in Shape sein, wir wollen gut aussehen, ein bisschen abnehmen, dass wir dafür aber unsere Gesundheit und Langlebigkeit gleichzeitig richtig was dafür tun. Und wisst ihr, ich habe mich auch oft gefragt, was ist, oder das ist ja oft so das Thema so im Business-Kontext, was ist eigentlich so meine Vision in dem, was ich tue? Und ich habe mir dann auch immer gedacht, ja, ich freue mich, ich finde es geil, wenn jemand jetzt mit meinen Rezepten abnimmt und sich dadurch wohler fühlt und mehr Lebensqualität hat. Ich weiß aber ja auch, dass es ganz oft bei uns so ist, ja, ich möchte jetzt 5 Kilo abnehmen, ich möchte einfach mich ein bisschen in meinem Bikini wohlfühlen. Und das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt so dringend und urgent, dass man das jetzt unbedingt machen muss. Aber wenn ich jetzt weiß, dass man mit meinen Routinen ein gesünderes und längeres Leben haben kann, wow, das catcht mich schon. Das catcht mich nochmal ganz anders. Und das ist wirklich so, dass ich sage, ey, das ist, ja, kann eine Vision für unsere ganze Community sein, dass wir einfach sagen, hey, wir leben dadurch länger, dass wir das machen. Da muss man direkt auch mal sagen, unser heutiges Leben ist eigentlich auf Sitzen ausgelegt und dagegen müssen wir halt was tun. Also das alles Unbequeme, was es in unserem Leben gibt, also vielleicht angefangen von Einkauf, das lässt man sich jetzt liefern, Aufzüge, man muss keine Treppen mehr steigen. Also es wird ja quasi alle Bewegungen aus unserem Alltag rausgenommen. Wir müssen kaum noch irgendwie aktiv sein, um unser Leben irgendwie schön gestalten zu können. Und das müssen wir ändern. Also das war auch oft das Feedback in diesem Podcast. Get off your butt. Krieg den Arsch hoch. Sitzen ist scheiße. Sitzen sorgt dafür, dass wir Muskeln verlieren, was ja auch wieder, wie wir es vorhin schon hatten, im Alter dann dafür sorgt, dass erstens mal die meisten Menschen sind ja von Schmerzen geplagt. Das kommt auch durch den Muskelverlust. Das kommt auch dadurch, dass man quasi kein Schutzgerüst aufgebaut hat und eben, dass man im Alter schneller sich Knochen brechen kann, beziehungsweise sich schlechter davon erholen kann. Deswegen guckt, wie ihr euer sitzendes Leben anders gestalten könnt. Ich denke, dass wir hier in der Schrittejäger-Community schon viel genug darüber geredet haben. Auch wie man zum Beispiel seinen Büroalltag aktiver gestalten kann, durch zum Beispiel einen Stehpult, durch einen Walking Pad. Also da gibt es ja tausende Tipps, die wir hier schon im Podcast besprochen haben. Ich denke, da weiß jeder, wie er seine Schritte erhöhen kann. Ansonsten habe ich dazu einige Podcast-Folgen, wie man mit Mikroentscheidungen mehr Schritte einbauen kann, kann ich euch auch in den Shownotes verlinken. Wie gesagt, merkt euch auf jeden Fall auch, es gibt schon Vorteile, wenn du 4.000 bis 6.000 Schritte am Tag schaffst. Wenn du das durchschnittlich, kontinuierlich das ganze Jahr über machst, hey, ist geil. 10.000 Schritte scheint noch ein bisschen besser zu sein. Wenn du noch mehr machst, weißt ja zum Beispiel unser oder viele haben ja dieses Jahr jetzt mit mir sich zusammen das Ziel gesetzt, 5 Millionen Schritte im Jahr 2024. Das wären ungefähr, sage ich mal, 13.500 durchschnittlich am Tag. Kann aus verschiedenen Gründen noch mal ein bisschen besser sein als die 10, zum Beispiel bezüglich Kalorienverbrauch. Aber da muss man einfach ein bisschen abschätzen, wie kriege ich das in mein Leben unter. Jemand, der, was weiß ich, zwei Hunde hat, einen aktiven Job, der lacht drüber und sagt, 10.000 Schritte, die habe ich schon morgens früh um 8. Und jemand anders, der sagt, Mensch, ich kriege das irgendwie einfach nett hin in meinem Alltag. Aber dann kannst du dich auch schon besser fühlen, wenn du 4.000 bis 6.000 Schritte durchschnittlich hast. Und das ist, finde ich, auch wieder was. Das bringt immer was. Generell nochmal so ein paar Tipps zum Schrittesammeln oder wie man nochmal das Optimum ein bisschen rausholen kann. Es ist zum Beispiel sinnvoll, nach dem Essen spazieren zu gehen. Also wenn du zum Beispiel sagst, in der Mittagspause schaue ich immer, dass ich ein paar Schrittchen reinbekomme. Schau vielleicht, dass du vorher gegessen hast und dann erst deine Runde um den Block machst, anstatt umgekehrt, weil das dann wieder positive Effekte auf den Blutzuckerspiegel hat. Also der reguliert sich dann nach unten. Man hat nicht diese Blutzuckerspitzen, die auch für die Langlebigkeit wieder Einfluss haben. Dann ist zum Beispiel auch, was eine Rolle spielt, ist die Qualität und die Schnelligkeit der Schritte, also vielleicht auch mal generell mal darauf achten, dass man irgendwie mal berghoch geht, dass man auch mal ein bisschen schneller läuft. Und das ist zum Beispiel auch ein Spruch, den habe ich schon so oft gehört und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es wirklich stimmt. Ich finde aber, es macht Sinn und zwar, dass natürlich schlanke Menschen einmal am Tag ins Schwitzen kommen. Und das merke ich auch ganz oft in den Nachrichten, dass das irgendwie vermieden wird. Zum Beispiel, wenn ich immer sage, ich gehe ja Treppe hoch bei mir ins Büro in den 6. Stock und da sagen Menschen, ja, das würde ich niemals machen, da schwitze ich ja, wenn ich oben bin. Ja, also es ist dann halt schon mal so, dass man kurz so ein bisschen außer Atem ist, aber es ist jetzt ja nicht so, dass ich dann so komplett am Ende bin, dass ich jetzt gleich duschen müsste oder so. Das ist jetzt ja kein Workout. Also solche kleinen Alltagseinheiten nicht unbedingt vermeiden, sondern wirklich sagen, okay, hey, komm, wir gehen jetzt einfach mal Treppe. Finde ich, macht auf jeden Fall Sinn. Ich kann auf jeden Fall auch gerade das Alltagsbewegung-Ding sehe ich ja an meiner Oma jetzt auch wieder. Die ist einfach wahnsinnig aktiv und da kommen immer die ganzen Pflegeärzte, kommen immer zu der Oma, Mensch, sie sind so fit, wie machen sie denn das? Und die Oma sagt, ja Mensch, ich war mein ganzes Leben immer in meinem Garten. Früher waren die Leute ja auch viel aktiver. Da war das ja noch nicht so, dass unser Leben so bequem war wie heute. Also da musste man noch mehr machen. Die ist auch immer viel Fahrrad gefahren. Die ist bis 90 ist die einfach regelmäßig Fahrrad gefahren zum Einkaufen. Und ich finde es so cool, dass die irgendwie dazu motiviert ist, mit ihrem Wägelchen jetzt im Altenheim auch immer ihre Runden zu drehen. Weil sie könnte ja auch sagen, boah, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr, ich bleibe einfach die ganze Zeit jetzt liegen, wie es viele andere auch machen, die vielleicht aber auch nicht mehr so können. Aber irgendwie ist die Oma, ja, ich weiß auch nicht, die hat sich auch im Altenheim so eine ganz jüngere Komplizin, sag ich mal, gesucht. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie ist auf jeden Fall mindestens 20 Jahre jünger als die Oma. Und mit der hat sie sich irgendwie connected, macht da ihre Mensch-ärger-dich-nicht-Spiele oder die Runden eben am Tag. Und das macht natürlich auch einen Einfluss. Muss allerdings sagen, die Ernährung im Altenheim ist überhaupt nicht auf Longevity ausgelegt. Also das ist eher das genaue Gegenteil. Aber ich finde es trotzdem cool, dass ich das bei ihr so sehe, dass das wirklich einen krassen Impact auch hat. So, wie man seine Schritte erhöhen kann, wie gesagt, denke ich, dass wir es wissen. Wer da noch mehr Input dazu möchte, meine Challenge, meine 28-Tage-Challenge, die ist darauf ausgelegt, deine Schritte, deine Alltagsbewegung zu erhöhen. Das ist quasi das Ding in der Challenge. Also wir kombinieren da die wichtigsten Routinen, die du beim Abnehmen machen musst. Du hast einen Ernährungsplan dabei, haben wir ja schon drüber gesprochen, Ernährung ist auch ein Riesenthema. Du hast Kaloriendefizit mit dabei, das ist alles schon fertig ausgerechnet. Sport ist in der Challenge mit eingeplant und natürlich Schritte. Ja, kannst du dir auf jeden Fall gern anschauen. Ich verlinke dir die Challenge in den Shownotes. Jetzt kann ich auch endlich meinen Shop wieder mal verlinken. Wir haben den nämlich umgezogen. Könnt ihr mal schauen, wie ihr den so findet. Und ihr findet dort auch zu der Challenge ganz viele Erfahrungsberichte. Ich freue mich über jede Bewertung übrigens, falls ihr die Challenge gemacht habt. Lasst da unbedingt mal Feedback dazu da, weil sich das andere auch gerne immer durchlesen. Insbesondere aus dem Familienbereich kriege ich oft die Frage, Steph, geht es auch mit Kindern? Wie mache ich denn das dann? Und ich habe so viele Mamas auch mit dabei, die die Challenge machen und die sich das dann halt auch mit den Mikroentscheidungen an ihr Leben anpassen können. Also da muss jeder, das ist ja das Geile an den Mikroentscheidungen, dass die jeder nutzen kann, egal wo du stehst, du kannst immer dein Leben durch Mikroentscheidungen ein bisschen dahin verändern, wo du es gerne haben möchtest. Und das ist wirklich was, das jeder schafft. Also zu jeder Zeit, egal in welcher Phase deines Lebens du dich gerade befindest, dafür sind die Mikroentscheidungen da und deswegen sind die ja so powerful. Generell noch als Tipp, wenn du jetzt wie ich schon richtig gut dabei bist im Schritte-Game, dann ist oft die Versuchung, dass man sagt, ich habe schon 13.000 Schritte durchschnittlich jeden Tag, jetzt mache ich mal 15.000. Und das ist manchmal so ein bisschen der Trugschluss, weil wenn man was gut kann, dann macht man einfach davon noch mehr, weil es uns besonders einfach fällt. Aber vielleicht hast du woanders noch ein viel größeres Potenzial. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe aber eigentlich gar keinen Sport, den ich mache, ich habe nur die Schritte. Am besten, das finde ich immer ganz cool, machst du dir mal so ein Tortendiagramm. Dann malst du dir quasi so verschiedene Bereiche auf, die du eben wichtig findest. Also zum Beispiel könnte man jetzt machen Sport, Ernährung, was weiß ich. Schlaf, auch wichtiges Thema. Und da guckst du einfach mal, okay, wo stehe ich denn da jetzt? Meistens weiß man ja schon sehr gut, was so sein Manko ist oder wo man noch nicht so wahnsinnig gut ist. Und wenn du sagst, hey, bei den Schritten bringt es mir jetzt eigentlich nicht so viel, wenn ich da jetzt noch 1.000 mache, weil ich habe da eigentlich schon voll das Potenzial relativ ausgeschöpft. Beim Sport bin ich aber ziemlich, ist noch viel Luft nach oben, dann würde ich mir eher den Sport mal vornehmen. Also es ist zum Beispiel bei mir, also ich bin bei der Ernährung, würde ich sagen, durchschnittlich gut dabei, bei den Schritten auch so. Sport, wie gesagt, fällt bei mir oftmals hinten runter, weil das auch nicht meine größte Leidenschaft ist. Und da weiß ich einfach, okay, da habe ich noch Potenzial und das ist ja eigentlich auch geil. So, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, sie hat euch auch ein bisschen motiviert, in den beiden Bereichen Gas zu geben. Lasst mir gerne wieder über den Fragensticker hier Feedback da. Würde mich wahnsinnig freuen über eine 5-Sterne-Bewertung zum Podcast. Und wir hören uns dann nächste Woche. Wahrscheinlich erstmal mit einem anderen Thema wieder, weil ich, wie gesagt, für diese Longevity-Folgen echt auch lang brauche und immer erstmal auch euer Feedback oder Fragen dazu einholen will, dass ich das dann direkt mit aufnehmen kann. Yes, ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Start in die Woche und danke fürs Zuhören. Bis bald.